Hinführend zum Thema lese ich aus dem ersten Königebuch, Kapitel 17, Vers 1. Da steht: Und Elia, der Tischbieter aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Und 1. Könige 18, Vers 1. Und es vergingen viele Tage, da geschah das Wort des Herrn zu Elia im dritten Jahr der Dürre: Geh hin, zeige dich Ahab, ich will Regen geben auf den Erdboden. Und zuletzt noch aus Jakobus 5, Verse 17 und 18. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er, und der Himmel gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Soweit die Texte. Wir wollen uns zum gemeinsamen Gebet erheben.
Das Volk Israel hat eine staatliche Einheit nur für den relativ kurzen Zeitraum von 120 Jahren erlebt, unter den drei Königen Saul, David und Salomo. Jeder dieser drei Könige regierte interessanterweise 40 Jahre. Und diese 120 Jahre unter diesen drei Königen hatte Israel staatliche Einheit und auch den Höhepunkt seiner Entfaltung. Salomo ist dann im Alter Gott untreu geworden und deshalb hat Gott Gericht angekündigt. Und das wurde vollstreckt unter seinem Sohn Rehabiam. Da kam es zur Teilung des Reiches in das Nordreich Israel, 10 Stämme, und in das Südreich Juda und Benjamin. Und ab diesem Moment begann eigentlich der Abstieg. Im Nordreich Israel sowieso. Denn der erste König dieses Nordreiches, Jerobeam, der sagte sich: Wenn mein Volk immer wieder zum Gottesdienst ins Südreich nach Jerusalem zieht, dann werde ich die über kurz oder lang verlieren. Und er hat deshalb aus machtpolitischen Gründen eine Entscheidung getroffen. Er hat gesagt: Ihr müsst nicht nach Jerusalem gehen, um dort Gott zu dienen. Wir bauen uns hier 2 Anbetungsstätten im Nordreich und dienen dort dem Herrn. Und so wurde gleich ganz früh die Weiche gestellt, dass im Nordreich Israel man zwar offiziell nach außen immer noch Jahwe als den Gott Israels anbetete, aber das nach seinem eigenen Gustus. Hier wurde die eigene Entscheidung getroffen: Wir beten Gott nicht so an, wie er es gesagt hat, nämlich mit dem Zentrum des Tempels in Jerusalem, sondern wir beten Gott so an, wie wir uns das vorstellen, wie wir das wollen. Warum sollte man das nicht auch können? Warum nach Jerusalem? Gott hat das zwar gesagt, aber es geht sicher auch anders. Und so hat das Nordreich Israel von Anfang seiner Existenz an zwar Jahwe nach außen formal noch angebetet, aber in einer Art selbstgewähltem Gottesdienst, eigentlich nur noch als äußerer Religion, aber immer noch unter dem Etikett: Wir beten Jahwe, den Gott Israels, an. Aber wenn so eine Grundentscheidung getroffen wird, dass man sich vom Wort Gottes löst und meint, Gottesdienst und Gottesverehrung so machen zu können, wie man sich das eben selber vorstellt, in dem Moment ist die Weiche gestellt und sie führt immer weiter von Gott weg. So erleben wir das heute auch. Es gibt viele Menschen und auch in den großen Kirchen, wo man sich vom Wort Gottes löst und meint, wir machen das so, wie wir uns das vorstellen. Und damit beginnt, die Bibel sagt, der große Abfall. Und hier war das im Nordreich Israel nicht anders. Es kam eine Spirale in Gang, die immer weiter wegführte von Gott. Und unter dem König Ahab erreichte dieser Niedergang dann seinen Höhepunkt oder besser seinen Tiefpunkt. Ahab heiratete die phönizische Prinzessin Isabel und holte sich mit ihr jetzt auch ihren Glauben, ihren Gott Baal ins Haus und ins Reich. Und wir erkennen an dieser Stelle wieder, wie so oft es in der Bibel bezeugt wird, wie wichtig diese Grundentscheidungen im Leben sind, wenn man einen falschen Partner wählt, einen, der nicht auch Gott Jesus nachfolgt und anbetet, wohin das dann führt. Darum schreibt Paulus in 2. Korinther 6, seid nicht ungleich zusammengejocht mit Leuten, die nicht an Jesus glauben. Ja, ganz wichtig hier, gerade in der engsten Lebensbeziehung der Ehe, hier bei Ahab zeigt sich's wieder, er holt sich Isabel und mit ihr holt er sich den Baal ins Haus und ins Reich. Und dann wird ein offizieller Baalstempel gebaut und der Baalskult wird als offizielle Staatsreligion in Nordreich Israel eingeführt. Und es kommt nicht zu einem Volksaufstand, sondern die Masse tappt hinterher. So wie wir das heute auch erleben, wie wir das auch in Gemeinden erleben. Man löst sich vom Wort Gottes und sagt, das ist zeitgeschichtlich teilweise überholt. Und in vielen anderen Fragen, die dann daraus folgen, macht man sich seinen eigenen Glauben. Und die Masse tappt hinterher. Weil sie nicht verwurzelt ist im Wort Gottes, weil sie nicht weiß, was Gott selbst gesagt hat, tappt sie einfach so ihren Führern hinterher in den Abgrund. Wir lesen in Römer 11, dass es nur 7000 Mann gab, die diesem Abfall widerstanden und ihrem Gott treu blieben. Und einer davon, einer war Elia. Elia, der Tischbiter aus Gilead, er kam also aus dem Bereich Israels, das östlich des Jordans lag. Und dieser Elia, dessen Name ist schon das Programm seines Lebens. Elia heißt nämlich übersetzt, mein Gott ist Jahwe. Und diese Bedeutung seines Namens ist gleichzeitig die Mitte seines Lebens, das Bekenntnis seines Lebens, das Programm seines Lebens. In der Bibel sind Namen eben nicht nur Schall und Rauch, sondern sie sagen etwas aus über ihren Träger. Und hier über Elia, dessen Leben das Bekenntnis war, mein Gott ist Jahwe. Seht, ein Gott ist Jahwe. Och, das hätte noch so manch einer gesagt. So wie auch heute viele meinen, wenn sie an die Existenz Gottes, an die Existenz eines höheren Wesens glauben, dann hätten sie irgendwie Gott schon einen großen Gefallen getan. Aber so ist es nicht. Jakobus schreibt, dass diesen Glauben auch die Dämonen haben und zittern. Für den Teufel, für die Dämonen ist es keine Frage, dass es einen Gott gibt. Das wissen die schon lange. Nur uns wollen sie da verdummen. Sie wissen das schon lange. Aber das Wissen, der Glaube um die Existenz Gottes schafft doch noch keine Beziehung zu diesem Gott. Was hilft's mir, dass ein Gott ist, wenn es nicht mein Gott ist, wenn ich keine Beziehung zu ihm habe? Und das sagt die Bibel so klar. Diesen Glauben haben auch die Dämonen und zittern vor Gott als dem Richter. Und deshalb müssen wir uns das auch immer wieder klar machen. Leute, das reicht nicht, wenn wir glauben, dass ein Gott da ist. Der Glaube an die Existenz Gottes errettet uns nicht, bringt uns in keine Beziehung zu diesem Gott. Da muss ein kleiner Buchstabe dazu kommen, dass aus ein Gott mein Gott wird. Und das ist eine persönliche Entscheidung. So wie es viele Frauen gibt auf der Welt und nur eine davon ist meine Frau. Da hat eine Entscheidung und eine treue Beziehung, ein Ja zueinander stattgefunden. Und das ist in Bezug auf Gott nicht anders. Und das hat bei Elia stattgefunden und das bezeugt er. Mein Gott ist Jahwe. Und von diesem Elia wird dann weiter ausgesagt, wir haben es in 1. Könige 17 gelesen, dass er ein Mensch war, der vor dem Angesicht Gottes stand. Also der ist nicht nur mal so sonntags irgendwie in Gottesdienst gegangen und hat sich da mal so kurz vor das Angesicht Gottes gestellt und dann wieder weg. Sondern der hat sein ganzes Leben vor dem Angesicht Gottes in Beziehung, in Verbindung mit diesem Gott verbracht. Im Gebet, im Lesen seines Wortes, aber auch immer in der Bereitschaft, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und in dieser Bereitschaft, in diesem Stehen vor dem Angesicht Gottes, kommt es dann dazu, dass Elia von Gott zum König Ahab gesandt wird. Mit der Androhung des Gerichtes, dass für einen langen Zeitraum kein Regen mehr fallen wird als Gericht über den Götzendienst Israels. Und Elia geht. Wir lesen, Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Der war kein Superheld. Der war kein Mensch, der keine Angst kannte. Er war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Er kannte die Hochs und die Tiefs, er kannte Anfechtung, er kannte Angst. Wir werden das später auch nochmal dann weiterlesen, dass auch Elia dann durch ein großes Tal der Anfechtung nochmal durch musste. Er war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir, aber er betete ernstlich und er stand vor dem Angesicht Gottes. Und deshalb konnte er vor Ahab hintreten und ihm das Gericht Gottes ankündigen. Er tritt hin, kündigt Ahab das Gericht an und sofort heißt es dann von Gott an Elia, geh hin, verbirg dich am Bach Krit. Und so schnell, so plötzlich, wie Elia gekommen ist, ist er auch schon wieder weg und geht an den Bach Krit, von dem Gott sagt, ich habe da selbst den Raben geboten, dich zu versorgen. Und es war komisch, dass Gott ihn zu diesem Bach Krit geschickt hat, denn es war klar, dieser Bach würde auch irgendwann vertrocknen. Die Lösung, die Gott Elia hier anbietet, ist keine Dauerlösung. Es ist nur eine vorübergehende Lösung, eine Zwischenlösung. Und man fragt sich, warum tut Gott das? Warum löst Gott dieses Problem nicht dauerhaft? Warum nur diese Zwischenlösung? Nun, Elia soll von Gott einen großen Auftrag erfüllen auf dem Berg Karmel. Und dieser Auftrag verlangt einen Glaubensmenschen. Aber Glaubensmenschen fallen nicht gebacken vom Himmel, sondern die werden in Prozessen von Gott gestaltet. Und so ein Prozess, so eine Glaubensschule war dieser Bach Krit. Denn dort lebte Elia in der täglichen Abhängigkeit davon, dass diese Raben tatsächlich auf das Wort Gottes hörten und ihn versorgten. Jeden Tag neu. Jeden Tag neu war Elias Glaube herausgefordert. Kommen sie oder kommen sie nicht? Versorgt Gott mich auch heute wieder? Und da wächst der Glaube in dieser Erfahrung. Jawohl, Gott sorgt jeden einzelnen Tag wieder neu für mich. Und wenn Gott uns äußere Sicherheiten entzieht, dann nur deshalb, weil er selbst die Sicherheit unseres Lebens sein will. Und das lernte Elia, ohne Vorratsschrank, ohne Tiefkühltruhe, tägliche Abhängigkeit von Gott und die Erfahrung, Gott ist da jeden Tag neu und sorgt für mich. Und dann ist da noch ein zweiter Grund für diese Zwischenlösung am Bache Krit. Denn in Zapat lebte parallel eine Witwe mit ihrem Sohn. Und die hatte noch zu viel Öl und zu viel Mehl. Und an der musste diese Trockenheit erst noch den Dienst tun, sie auf ein kleines bisschen Öl und ein ganz wenig Mehl zu reduzieren, um sie empfangsbereit zu machen für das große Wunder, das Gott an ihr wirken wollte. Und dann war es soweit, der Bach Krit vertrocknet und Gott spricht zu Elia: Gehe nach Zarpat, denn ich habe da selbst einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Das ist wieder so eine typisch göttliche Formulierung. Ich habe da selbst einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Denn diese Witwe wusste davon gar nichts. Elia kannte sie nicht, Elia erfährt nicht mehr, und doch bringt Gott auf wundersame Weise die beiden zusammen am Stadttor, dort von Zarpat. Da treffen sie sich. Und Elia spricht diese Witwe an und sagt ihr: Gib mir was zu trinken. Das tut sie. Und dann sagt er: Gib mir doch was zu essen. Da sagt sie: Das geht nicht. Das geht nicht. Ich habe nur noch ein ganz wenig Öl und nur noch ganz wenig Mehl und wollte gerade hingehen, um für meinen Sohn und mich unser letztes Brot, unseren letzten Brotkuchen zu backen, und dann müssen wir sterben. Mehr haben wir nicht. Sagt Elia: Geh hin, backe und gib mir zuerst. Und danach bereite für dich und deinen Sohn. Und verheißt dieser Witwe, dass Brot und das Mehl und Öl nicht ausgehen werden, solange diese Trockenheit besteht, wenn sie eingeht auf dieses Angebot Gottes. Aber dieses Angebot Gottes, das kommt so fordernd daher. Gib mir zuerst, sagt Elia. Und das klingt eigentlich so gar nicht christlich. Gib mir zuerst. Aber das ist genau so, wie es bei Gott auch bei uns heute immer wieder ist. Matthäus 6, Vers 33, da sagt Jesus: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Also Jesus möchte immer die Nummer eins unseres Lebens sein. Er möchte immer das zuerst unseres Lebens. Er möchte nicht nur das bekommen, was wir so übrig haben. Die Zeit, die wir so übrig haben. Die Kraft, das Geld, das wir gerade so übrig haben. Gott möchte von uns nicht nur das, was wir übrig haben, sondern er möchte ganz oben an erster Stelle das zuerst unseres Lebens sein. Und diese Witwe steht vor der Entscheidung, ob sie jetzt auch noch ihr letztes bisschen, was sie für sich hat und behält, ob sie bereit ist, das rauszugeben an Gott, um dann zu erleben, dass diese scheinbare Forderung Gottes zuerst tatsächlich das große Angebot seiner Gnade und seines Schenkens ist, dass er jetzt wirken wollte, ein Wunder, das sie versorgen sollte bis zum Ende der Trockenheit. Mit diesem zuerst, das ist ja gar nicht so einfach. Wir würden wahrscheinlich theoretisch alle unterschreiben: Jesus ist die Nummer eins in unserem Leben. Er ist unter dem zuerst. Jawohl, ganz sicher, so soll das sein. Aber wenn ihr im Auto, im Straßenverkehr unterwegs seid und an eine Kreuzung kommt mit einer bestimmten Vorfahrtsregelung, wann merkt ihr, ob diese Vorfahrtsregelung dort an dieser Kreuzung wirklich umgesetzt wird oder nur in der Theorie besteht? Wenn ihr alleine an diese Kreuzung mit eurem Auto gefahren kommt, dann könnt ihr da durchfahren an dieser Kreuzung, egal wie die Vorfahrtsregelung ist. Da merkt man nichts davon, ob ihr bereit seid, diese Vorfahrtsregelung zu akzeptieren. Das merkt ihr erst an einer Stelle, wenn nämlich mindestens noch ein zweites Auto kommt. Dann zeigt sich, wer hat Vorfahrt. Und so sind es immer diese Kollisionen in unserem Leben, wo es sich entscheidet, Wer ist die Nummer eins? Wer hat Vorfahrt? Jesus oder irgendwas anderes? Für mich war das, als ich frisch zum Glauben kam, immer der Mittwoch, die Bibelstunde, wo es immer Europapokal abends gab. Und die Gemeinde hat sich ja hier auf nichts eingelassen, die Bibelstunde zu verlegen. Und von daher stand ich dann immer mittwochs vor dieser Entscheidung, Fußball gucken oder Bibelstunde. Und da hat sich's gezeigt. Was ist das zuerst? Was gilt? Ja? Und so ist es auch in eurem Leben immer wieder, dass erst in diesen Momenten, wo zwei Fahrzeuge an die Kreuzung kommen, sich entscheidet, wer hat Vorfahrt. Die Witwe lässt sich darauf ein, auf dieses zuerst, und sie erlebt das Wunder Gottes. Und dann lesen wir in 1. Könige 18, Vers 1, es vergingen viele Tage, da geschah das Wort Jahwes zu Elia im dritten Jahr also, geh hin, zeig dich Ahab, und ich will Regen geben auf dem Erdboden. Wir lesen in Jakobus 5, 17 und in Lukas 4, Vers 25, dass die Gerichtszeit Gottes über Israel ganz genau 3 Jahre und 6 Monate dauerte. Das wird da betont. Ja, warum ist das wichtig? Können es auch 3 Jahre und 7 Monate sein? Aber diese 3 Jahre und 6 Monate spielen in der Bibel immer wieder eine große Rolle. Denn die Bibel sagt uns, dass es eine Zeit geben wird von 7 Jahren, die der sichtbaren Wiederkunft Jesu auf den Ölberg zur Aufrichtung seines Reiches vorausgehen werden. Und diese 7 Jahre werden die Herrschaftszeit des Antichristen sein. Und diese 7 Jahre werden in 2 mal 3,5 Jahre aufgespalten sein. So wie Adolf Hitler auch seine 12-jährige Herrschaft von 33 bis 45 in 2 großen Phasen durchlief. 33 bis 39, scheinbar alles toll. Und dann 39 bis 45, dann die Kriege. Und so wird auch bei dem Antichristen die ersten 3,5 Jahre eine Zeit der Verführung sein, der Blendung. Und die zweiten 3,5 Jahre, da wird er seine Maske fallen lassen und wird das Volk Israel verfolgen und seine Machtherrschaft dann durchsetzen. Und diese letzten 3,5 Jahre, diese zweite Hälfte dieser sogenannten 70. Danielschen Jahrwoche nach Daniel 9, 27, diese letzten 3,5 Jahre werden in der Bibel genannt die große Trübsal, große Drangsal Jakobs. Und diese letzte Zeit, diese 3,5 Jahre, diese Gerichtszeit, Verfolgungszeit, wo Israel in großer Bedrängnis ist und die apokalyptischen Gerichte über diese Erde gehen, die wir in der Offenbarung beschrieben finden, diese letzten 3,5 Jahre werden hier in diesem Gericht schon prophetisch abgeschattet. Und zu Beginn dieser 3,5 Jahre heißt es, da spricht Gott zu Elia, verbirg dich. Und am Ende dieser Zeit spricht Gott, geh hin, zeige dich, Ahab. Und so gibt es eben auch bei unserem Herrn eine Zeit der Verborgenheit und eine Zeit der Offenbarung. Wir leben heute in der Zeit der Verborgenheit des Christus. Paulus schreibt im Kolosserbrief, euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Die Welt erkennt Christus nicht. Israel als Ganzes erkennt Christus nicht, sondern nur eine kleine Auswahl aus allen Nationen, die Gemeinde. Der sind die Augen geöffnet, die darf Christus erkennen. Ansonsten gilt heute, ist die Zeit der Verborgenheit des Christus. Und dann kommt eine Zeit, wo Christus sich offenbaren wird, wo der Vater auch zum Sohn sagen wird, geh hin. Zeige dich. Für die Gemeinde gilt das in dem Moment der Entrückung. Das ist aber vor der Welt noch verborgen. Aber da wird Christus kommen, wird sich uns als Gemeinde zeigen und in der Entrückung jeden, der an ihn glaubt, der den Heiligen Geist hat, wird er zu sich ziehen in der Entrückung. und wird uns dann vollenden, dort bei sich. Und wird dann am Ende dieser 3,5 Jahre mit seiner Gemeinde zusammen auf den Ölberg kommen, zur Errettung seines Volkes Israel und zur Aufrichtung des messianischen Friedensreiches hier auf dieser Erde. Und dann gilt es, geh hin, zeige dich. Und ich freue mich auf diesen Tag und ich denke, wir alle dürfen uns freuen auf den Tag, an dem der Vater zum Sohn sagt, geh hin, zeige dich. Elia trifft auf Ahab. Und wir lesen in 1. Könige 18, Vers 17, und es geschah, als Ahab Elia sah, da sprach Ahab zu ihm, bist du da, der Israel in Trübsal bringt? Und Elia sprach, ich habe Israel nicht in Trübsal gebracht, sondern du und das Haus deines Vaters, in dem ihr die Gebote Jahwes verlassen habt und dem Baalim nachgewandelt seid. Bist du da, der Israel in Trübsal bringt? In diesem ersten Satz, den Ahab dem Elia hier entgegenschleudert, liegt der ganze Frust einer dreijährigen Zeit der Dürre und Trockenheit. Aber bei allem Verständnis für persönlichen Frust. Es ist schon heftig, wie Elia hier, nicht Elia, wie Ahab hier die Dinge auf den Kopf stellt. Ahab hat die Gebote Gottes verlassen. Ahab ist dem Götzen Baal nachgewandelt. Ahab hat auf den Ruf zur Umkehr nicht gehört. Und dann kündigt Elia ihm im Auftrag Gottes das Gericht über die Sünde an. Und plötzlich soll Elia an dem ganzen Dilemma schuld sein. Die eigene Sünde als Ursache des Gerichts wird ignoriert und derjenige zum Schuldigen erklärt, der die Sünde beim Namen nennt. Hier wird etwas deutlich davon, wie bewusster Ungehorsam gegen Gottes Gebote einen Menschen für Gott und für die eigene Situation blind macht, verstockt macht. Wir tragen die Konsequenzen unserer Eigenwege und dann werfen wir Gott das noch vor, so wie es in der Welt draußen ist. Wir haben uns von Gott gelöst, wir leben unseren eigenen Stiefel und dann rufen wir aber, wie kann Gott all das Leid zulassen? Und merken gar nicht, dass das doch nur die Konsequenz der Folge unserer Eigenwege ist. Und so ist es auch in unserem persönlichen Leben. Wir schlagen dann auf irgendwelche Menschen ein, die den Finger in die Wunde legen. Wir klagen Gott an und merken nicht, dass wir es genau machen wie Ahab. Bist du da, der Israel hier ins die Trübsal bringt? Nein, nicht Elia, nicht Gott, wir. Wir mit unserer eigenen Sünde. Und erst wenn uns das klar wird und wir das eingestehen und sagen, ja Herr, du hast recht, du hast recht. Ich hab's verdient, ich war strohdumm, ich war eigenwillig, ich war hochmütig. Vergib mir, ich beuge mich unter dir. Und in dem Moment kann alles wieder neu werden. Elia ruft das Volk Israel auf dem Berg Karmel zusammen. Dort auf dem Berg soll eine Gottesoffenbarung stattfinden und sich zeigen, wer ist denn nun eigentlich Gott in Israel? Und er versammelt das ganze Volk dort oben auf dem Karmel und dann spricht Elia das Volk an, wir lesen es in Vers 21 mit den Worten, wie lange hinkt ihr noch auf beiden Seiten? Wenn Jahwe Gott ist, so wandelt ihm nach. Wenn aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm kein Wort. Mit einem Satz bringt Elia das Problem auf den Punkt. Wie lange hinkt ihr noch auf beiden Seiten? Man könnte auch übersetzen, wie lange hüpft ihr auf beide Seiten? Oder wie lange geht ihr an beiden Seiten vorbei? Die Bilder wechseln, aber die Aussage ist immer dieselbe. Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten lahmen? Wie lange wollt ihr mal auf die eine und dann wieder mal auf die andere Seite hüpfen? Am Sonntag hüpft ihr in die Gemeinde und am Montag hüpft ihr wieder in eure Welt, euer eigenes Leben und kümmert euch nicht mehr um Gott. Wie lange wollt ihr auf einem scheinbar goldenen Mittelweg zwischen beiden Seiten vorbeigehen, ohne euch für die eine oder andere Seite zu entscheiden? Elia ruft das Volk hier in die Entscheidung, in das Entweder-Oder. Entweder Gott oder unser persönlicher Baal. Entweder leben in der Nachfolge Jesu oder eben in dem, was Satan uns anbietet. Dann aber eben auch unter seiner Herrschaft. Paulus schreibt im Kolosserbrief, dass wir errettet sind aus dem Vollmachtsbereich der Finsternis und versetzt worden sind in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und die Bibel sagt klar, es gibt nur zwei Reiche, zwei Vollmachtsgebiete auf dieser Welt. Das ist das Reich Gottes, wo Jesus herrscht. Und das ist das andere, dieses Reich der Finsternis, wo Satan herrscht. Es gibt keine neutrale Zone dazwischen. Es gibt geistlich keine Schweiz. Es gibt nur das Reich Jesu oder das Reich des Satans. Und das Volk, das antwortet ihm kein Wort. Es will sich nicht entscheiden. Und es vergisst dabei, dass keine Entscheidung auch eine Entscheidung ist. Denn Jesus sagt, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Das heißt, wer sich nicht entscheidet, der hat sich auch entschieden und bleibt dort, wo er von Geburt an hineingeboren ist, im Vollmachtsbereich der Finsternis. Das müssen wir uns einfach bewusst machen, damit wir uns nicht immer selbst betrügen und irgendwann mal die große Überraschung kommt. Elia fragt, wie lange? Wie lange wollt ihr noch so unentschieden leben und mal hier und mal dorthin hüpfen? Und vor der Frage stehen wir auch. Wie lange wollen wir noch auf beiden Seiten hinken? Elia ruft in die Gottesoffenbarung, in die Entscheidung hinein und verknüpft das mit einer Machtdemonstration Gottes. Er sagt, wir machen es so, ihr, die Baalspriester, ihr baut einen Altar und ich baue auch einen Altar und dann legen wir die Opfertiere rauf, aber wir machen es diesmal anders. Wir zünden diesen Altar, dieses Opfer nicht selbst an, sondern das soll Gott tun. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, der sei Gott, der Gott Israels. Und dann lesen wir in Vers 26, 1. Könige 18, wie dann die Baalspriester, 450 Mann, anfangen, Baal anzurufen. Sie riefen den Namen des Baal an vom Morgen bis zum Mittag und sprachen, Baal, antworte uns! Und sie hüpften um den Altar, den man gemacht hatte. Und sie riefen mit lauter Stimme und ritzten sich nach ihrer Weise mit Schwertern und mit Lanzen, bis sie Blut an sich vergossen. Hier wird das ganze Verhalten und Leistungsdenken menschlicher Religion deutlich. Ekstatische Anbetungstänze, mit denen man versucht, sich ekstatisch in einen Zustand der Ekstase eben zu versetzen. Oder immer wieder die Gebete, Baal, Baal, antwortet, Baal, 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 mach, Stunden um Stunden. Und dann als Steigerung Blut an sich zu vergießen. Und hierin wird eigentlich am krassesten der Unterschied zwischen Religion und dem Glauben an Jesus deutlich. Religion vergießt immer das eigene Blut oder das Blut der Feinde. Jesus vergießt sein eigenes Blut für uns, für seine Feinde. Jesus ist das Ende
der Religion.
Elia hält auch gar nichts vom religiösen Dialog. Er spricht nicht mit den Baalspriestern, naja gut, ist ja auch ein Weg. Sondern er nimmt sie ganz schön auf die Schippe und sagt, ja, wo ist denn euer Gott? Vielleicht hält er ein Mittagsschläfchen oder ist er gerade auf Toilette. Ja, warum kommt denn da kein Feuer? Und dann lesen wir immer wieder nur, und es kam keine Antwort, nichts. Dabei hatten sich die Baalspriester so angestrengt, es so ernst gemeint, so viel investiert. Und wir stehen vor diesen Baalspriestern und denken, Mann, die meint's doch ehrlich. Und die sind doch so dabei. Und die meint's doch gut und bringen doch so viel Opfer dafür. Und wir denken immer, na dann ist es doch gut. Nein, gut gemeint reicht nicht. Und wenn Menschen sich in die Luft sprengen, aus den edelsten Motiven, bleibt es doch Verblendung und falsch. Und das gilt auch für alle Vorstufen menschlicher Religion. Wir denken immer, oh, wenn Menschen im Kommunismus oder in anderen Religionen es ernst meinen, ja, die meinen es ernst, das stellen wir ihnen überhaupt nicht in Frage. Aber wenn ich ernst am Irrtum hänge, bleibt es doch ein Irrtum und ein Irrweg. Es ernst zu meinen, es gut zu meinen, ist für sich kein Wert. Gut gemeint kann man es auch haben im Kommunismus oder im Dritten Reich, weiß ich wo. Und trotzdem bleibt es Verblendung und Irrtum. Gut gemeint reicht nicht. Und das wird hier klar. Und dann spricht Elia, Vers 30, zum ganzen Volk, tretet her zu mir. Und das Volk trat hin zu ihm. Und Elia stellte den niedergerissenen Altar Jahwes wieder her. Ach, dort auf dem Berg Karmel war also einmal ein Altar, eine Stätte der Anbetung. Doch der war niedergerissen worden. Und er war im Lauf der Zeit verfallen. Und genau diesen Altar stellt Elia wieder her und knüpft damit an die alte Zeit lebendiger Gottesanbetung an. Wie ist das eigentlich bei uns? Welche Altäre Gottes in unserem Leben sind mit der Zeit verfallen oder niedergerissen worden? Wie war das einmal? In unserem Leben, wo standen einst die Altäre Gottes? In unserem Leben. Lächeln wir heute über unsere euphorische Anfangszeit? Oder denken wir mit Wehmut an die Zeit zurück, wo unsere Gottesbeziehung noch frisch und lebendig war? Neuanfang ist möglich und alles beginnt damit, dass wir die niedergerissenen Altäre, die verfallenen Altäre in unserem Leben wiederherstellen und wieder dort anknüpfen, wo einst alles abgebrochen ist. Unsere persönliche Zeit mit Gott, das Gebet, unser Dienst in der Gemeinde, das regelmäßige Besuchen der Versammlung und. Was ist aus diesen Altären geworden? Verfallen, niedergerissen. Wir müssen sie wieder aufrichten, wenn wir dieses Wunder erleben wollen, dass wieder Feuer vom Himmel auch in unser Leben fällt. Und dann lesen wir in Vers 34, wie Elia spricht, füllt 4 Eimer mit Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. Und Elia sprach, tut es zum zweiten Mal. Und sie taten es zum zweiten Mal. Und Elia sprach, tut's zum dritten Mal. Und sie taten's zum dritten Mal. Und das Wasser lief rings um den Altar und auch den Graben füllte er mit Wasser. Das ist schon eine merkwürdige Art, Feuer zu machen. Das weiß sogar ein Großstädter. Dafür nimmt man trockenes Holz und kippt da keine Eimer Wasser rüber. Aber Elia wollte ja auch gar kein Feuer machen. Das sollte Gott ja tun. Und damit ganz deutlich wird, dass hier nicht getrickst wird, befiehlt Gott dem Elia, Wasser über den Azar zu kippen. Damit niemand denkt, wenn jetzt Feuer sich entzündet, naja, das Holz, das war ja alles so trocken, das hat sich von alleine entzündet. Oder irgendwie hat Elia getrickst. Es sollte ganz klar werden, wenn es hier brennt, dann nur durch das Wirken Gottes, durch nichts sonst. Deshalb die Eimer Wasser über den Altar. 3x4 Eimer Wasser. Und so hält Gott es bis heute. Solange die Situation verheißungsvoll aussieht, trauen wir Gott sein Handeln zu. Das Holz ist trocken, das könnte Gott hinkriegen. Wir sehen etliche Möglichkeiten, wo Gott ansetzen und wie Gott es machen könnte. Und trauen ihm das zu. Und dann kommen 4 Eimer mit Wasser. Die Situation verschlechtert sich zusehends. Und wir verlieren schon fast den Glauben. Doch beten wir noch kräftiger. Und dann denken wir, jetzt wird der Herr eingreifen. Und dann kommen 4 Eimer Wasser. Weiter verschlechtert sich die Situation. Und noch ein drittes Mal. Und wir fassen es nicht. Wir beten, wir glauben, wir warten auf den Herrn. Und stattdessen gibt's immer nur Wasserkübel. Und eine sich permanent verschlechternde Situation. Statt Hilfe Gottes wird's immer schlimmer. Wo ist Gott? Wo ist Gott? Gott möchte klar machen, wenn es hier brennt, dann nur durch mich. Und dazu müssen wir reduziert werden auf das, wo wir sagen, hier geht gar nichts mehr. Und dann handelt Gott. Darum musste ja auch Abraham 25 Jahre warten. Gott hätte ihm den verheißenen Sohn ja bereits im ersten Jahr schenken können. Aber nein, erst müssen die beiden über die Zeit hinaus sein, wo es natürlich biologisch noch möglich war, ein Kind zu kriegen. Und erst dann handelt Gott. So hält er es immer wieder. Auf das aller Ruhm, aller Ehre ihm gebührt und nicht uns. Wir bemühen uns immer, mit unseren Kräften Gott unter die Arme zu greifen. Und Gott macht nicht mit. Er wartet, bis alles ganz unmöglich scheint. Und dann handelt er. Nach der Wiederherstellung des Altars und dessen Übergießung mit Wasser tut Elia noch ein Drittes. Er betet. Wir lesen das in Vers 36, da trat Elia, der Prophet, herzu und sprach: Jahwe, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute werde kund, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich nach deinem Wort all das getan habe. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk wisse, dass du Jahwe Gott bist. Kein stundenlanges, beschwörendes, formelhaftes Schreien und Beten und sogenanntes Anbeten, keine Tänze um den Altar, keine ekstatischen Zustände, ein ganz nüchternes, auf das Wort bezogenes Gebet. Kein Plappern, wie die Nationen, so wie es Jesus mal sagt, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Nationen, denn sie meinen, um ihrer vielen Worte willen erhört zu werden. Nein, Gott weiß, was wir bedürfen. Kein stundenlanges Plappern, Rufen, ekstatische Zustände, Selbstkasteiung. Dann lesen wir Vers 38, da fiel Feuer Jahwes herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und das Wasser, das im Graben war, leckte es auf. Was hier geschieht, ist ein prophetisches Abbild auf das Kommen und Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, der ist das Feuer vom Himmel, von Gott. Und es ist interessant, nicht nur das Opfer auf dem Altar und nicht nur das Holz, auf dem das Opfer liegt, sondern auch noch die Steine, die Erde, sogar das Wasser, alles wird von diesem göttlichen Feuer verzehrt. Die Steine sind ein Bild für unsere harten Herzen, die Erde für unsere irdische Gesinnung und das Wasser, das steht für alles, was dem Feuer des Heiligen Geistes in uns feindlich gegenübersteht. Und Gott möchte nicht nur das Opfer auf dem Altar. Er möchte unser ganzes Leben, das ein Altar für ihn sein soll, unser ganzes Leben mit seinem Heiligen Geist anzünden und durchdringen. Wir sollen zu Menschen werden, die wieder für Jesus brennen. Und das ist die Botschaft für uns heute. Feuer vom Himmel, lassen wir den Heiligen Geist in unserem Leben dieses Werk doch auch wieder ganz neu tun, uns wieder anzuzünden für ihn, dass wir wieder brennende Menschen sind für Jesus. Und lassen wir unser Leben einen Altar Gottes sein, auf dem der Heilige Geist alles verzehren kann, was seinem Wirken entgegensteht. Lassen wir uns ganz neu ein auf diesen Herrn, indem wir ihm nicht nur das Opfer auf dem Altar, sondern unser ganzes Leben als Opfer hingeben. Ihm soll alles gehören, zuerst und alles. Und wenn wir das tun, dann erleben wir das, wonach wir uns eigentlich sehnen, Erfahrungen mit Gott zu machen, ihn als den Lebendigen zu erleben, der Leben verändert, der seine Kraft und seine Wunder erwirkt, auch in unserem Leben. Und darum geht's, dass wir rauskommen aus der Religion und hinein in eine lebendige Gottesbeziehung mit dem Feuer des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen beten.